Die Radio Wissen. Update.
Ja, wer WhatsApp nutzt, der hat es in den letzten Wochen sicher schon mitbekommen. Der Mitteilungsdienst hatte seine Nutzungsbedingungen geändert, sodass Facebook Daten von WhatsApp-Nutzern abgreifen kann. Das hat die Hamburger Datenschutzbehörde jetzt aber erstmal verboten. Sie ist für Facebook zuständig, weil Facebook in Hamburg seinen Deutschlandsitz hat. Mehr dazu im Update. Mein Name ist Vivien Leue. Hallo.
Update.
I'm excited to announce that this afternoon we entered into an agreement to acquire WhatsApp.
Das ist Facebook-Chef Mark Zuckerberg und worüber er sich so freut, ist der Kauf von WhatsApp. Facebook hatte WhatsApp vor 2 Jahren für 19 Milliarden Dollar übernommen. Die Freude darüber hielt sich bei vielen Nutzern und vor allem bei Datenschützern aber in Grenzen. Denn auch wenn WhatsApp-Mitgründer Jan Koum damals twitterte:
Folgendes wird sich für dich, unsere Nutzer, ändern. Nichts.
Ja, irgendwie glaubte das kaum jemand. Und tatsächlich, im August, also vor ein paar Wochen, kündigte WhatsApp an, in Zukunft Nutzerdaten an Facebook weiterzugeben. Zum Beispiel die Telefonnummer, Details zum benutzten Handy und auch Infos darüber, wie oft und wann jemand bei WhatsApp online ist. Man konnte zwar den neuen Nutzungsbedingungen bis gestern widersprechen, aber die Telefonnummer wurde in jedem Fall an Facebook weitergegeben. Das ist nicht rechtens, sagte heute der Hamburger Datenschutzbeauftragte Johannes Kasper. Denn Facebook hätte die rund 35 Millionen deutschen Nutzer vorab fragen müssen, ob sie damit einverstanden sind, dass das Netzwerk die Telefonnummer nutzt. Und das hat Facebook nicht. Deshalb soll der Konzern auch alle schon gesammelten Daten löschen. Was das jetzt ganz praktisch bedeutet, das ist noch unklar. Für unseren IT-Experten Falk Steiner hängt alles davon ab, ob in diesem Fall überhaupt deutsches Recht gilt.
Kasper sagt, der Deutschlandsitz wäre Teil der Datenverarbeitung, sagt Facebook. Das läuft alles aus unserer irischen Europazentrale und die irische Datenschutzaufsicht, die ist zuständig und man halte sich an Europarecht. Bloß ist die irische Datenschutzaufsichtsbehörde nicht gerade als besonders durchsetzungsstark bekannt, sage ich mal.
Heißt unterm Strich, wenn Facebook dabei bleibt, dass es sich nach EU-Recht richtet und nichts falsch macht, dann könnte letztlich ein Gericht entscheiden. Bis dahin wird Facebook die Daten wohl erst einmal weiter nutzen, zum Beispiel um Werbung noch gezielter zu setzen.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Im Netz glauben viele, dass das Verbot des Hamburger Datenschützers nichts bringt. Webby schreibt bei tagesschau.de, auch wenn er anordnet, dass die Daten nicht getauscht werden dürfen, wer sollte Facebook daran hindern? Johannes Hertel schreibt auf unserer Facebook-Seite, die Folge wird sein, dass am Ende ein Gericht feststellt, dass deutsche Behörden da nichts zu melden haben, da der Europasitz von Facebook in, Überraschung, Irland ist. Und Bernd Minge meint, wenn man nachts an der europäischen Atlantikküste steht und es ganz still ist, kann man Zuckerberg laut lachen hören. Was für eine weltfremde Anordnung. Wie soll die Umsetzung kontrolliert werden? Ma An Fö sieht es positiver und schreibt bei tagesschau.de, wie erleichternd, dass endlich jemand mal wieder Nein sagt zu diesem Missbrauch von persönlichen Daten für Unternehmerinteressen. User andererseits meint, eine überfällige, klare Ansage. Die Frage ist, ob sie vollzogen wird oder ob nun juristisches Tauziehen über Monate beginnt. Ich bin längst zu den WhatsApp-Alternativen gewechselt und habe WhatsApp gelöscht. Das wäre eine Demonstration von Konsumentenmacht, wenn das möglichst viele tun. Es gibt sicherere Alternativen, die mindestens den gleichen Service bieten. Birke schreibt, es gilt der Spruch, wenn das Produkt kostenlos ist, dann ist der Anwender das Produkt. Wer Facebook und WhatsApp nutzt, kann nicht erwarten, dass die Anbieter ihren Dienst aus rein altruistischen Gründen zur Verfügung stellen. Wer also diese Dienste nutzt, hat kein Recht, sich zu beschweren, dass seine angegebenen Daten geschäftlich verwendet werden.
Was sonst noch wichtig war?
Die Polizei in Dresden hat wegen der Bombenanschläge von gestern alle islamischen Einrichtungen unter Schutz gestellt. Am Abend waren im Abstand von nur knapp einer halben Stunde 2 Sprengsätze explodiert, vor einer Moschee und vor einem Kongresszentrum. Verletzt wurde niemand. Sachsens Innenminister Markus Ulbich, CDU, sagte heute nach einem Besuch der Moschee:
Wenn man dort steht, dieses Objekt sieht und weiß, dass hinter der Tür, wo die Sprengvorrichtung angebracht worden ist, eine Familie gewesen ist mit 2 Kindern, dann kann man nur sagen, einen solchen Anschlag kann man verurteilen, den muss man ganz klar auch als solches benennen und das ist ein feiger Anschlag.
Auch Bundesinnenminister Thomas de Maizière verurteilte die Anschläge.
Auch das wollen wir in Deutschland nicht, dass so etwas geschieht, gegen wen sich das auch immer richtet.
Noch ist nicht klar, wer hinter den Anschlägen steckt. Die Polizei geht aber davon aus, dass sie, unter anderem wegen der zeitlichen Nähe, miteinander zusammenhängen. Zu den möglichen Motiven sagte am Mittag der Dresdner Polizeipräsident Horst Kretschmer:
Auch wenn uns bislang keine Bekennerschreiben zu beiden Anschlägen vorliegt, müssen wir davon ausgehen, dass zumindest der erste Anschlag auf die Moschee einen fremdenfeindlichen Hintergrund hat.
Als Reaktion auf die Anschläge wurden in Dresden die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. In der Stadt sollen am Montag die Feierlichkeiten zum Tag der deutschen Einheit stattfinden. Unter anderem werden Bundespräsident Joachim Gauck und Bundeskanzlerin Angela Merkel erwartet.
Finally, we tonight are on the stage together, Donald Trump and I.
Ja, endlich war es soweit. Am Abend gab es in den USA das erste TV-Duell zwischen den Präsidentschaftskandidaten Donald Trump und Hillary Clinton. Und es war ein Punktsieg für Clinton, meint unser Korrespondent Martin Ganselmeier.
Sie hat es geschafft, im Laufe der Debatte Donald Trump immer mehr zu reizen, auch mit gezielten Vorwürfen aus der Reserve zu locken, sodass das Ziel von Donald Trump, ziemlich staatsmännisch und diszipliniert rüberzukommen, eigentlich nach einer Viertelstunde vorbei war.
So sagte Clinton zum Beispiel, ein Mann, der sich von einem Tweet provozieren lasse, der sollte nicht die Macht über die amerikanischen Atomwaffen besitzen. Trump versuchte dagegen zu halten.
So a man who can be provoked by a tweet should not have his fingers anywhere near the nuclear codes, as far as I think anyone with any sense about this should be concerned.
That line's getting a little bit old, I must say. Listen,
it's a good one, though.
I would like to,
well, describes the problem.
It's not an accurate one at all. It's not an accurate one.
Auch Trump versuchte, Clinton aus der Reserve zu locken, zum Beispiel, indem er ihr vorwarf, zu viel Zeit zu Hause zu verbringen. Clinton konterte, sie bereite sich eben auf das Präsidentenamt vor. Das saß.
I just left Detroit and I just left Philadelphia and I just, you know, you've seen me, I've been all over the place. You decided to stay home and that's okay. But I will tell you, I've been all over and I've met some of the greatest people I'll ever meet within these communities, and they are very, very upset with what their politicians have told them and what their politicians have done.
Mr. Trump,
I think Donald just criticized me for preparing for this debate. And yes, I did. And you know what else I prepared for? I prepared to be president. And I think that's a good thing.
Bei den TV-Debatten, da geht es vor allem um die 10-20% der noch unentschlossenen US-Wähler. Sie müssen überzeugt werden. Und sie haben sich gestern möglicherweise dann doch ein wenig mehr von Hillary Clinton angesprochen gefühlt.
The chamber unanimously sentences you to 9 years of imprisonment.
9 Jahre Haft für die Zerstörung eines Weltkulturerbes. Die Richter am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag haben zum ersten Mal überhaupt einen Angeklagten deshalb für schuldig befunden. Dabei geht es um die mittelalterlichen Bauwerke in der Wüstenstadt Timbuktu in Mali. Der Islamist Ahmad al-Faqi al-Mahdi ist nach Überzeugung des Den Haager Gerichts dafür verantwortlich, dass die 10 religiösen Bauten im Sommer 2012 zerstört wurden. Er habe damit ein Kriegsverbrechen begangen. In seiner Urteilsbegründung erinnerte der Richter an eine Zeugenaussage im Prozess.
Diese Zeugin hat hier gesagt, dass die Zerstörung der Mausoleen, die für die Menschen in Timbuktu auch von großer emotionaler Bedeutung sind, einzig und allein dem Ziel dienen sollte, die Seele der Bevölkerung von Timbuktu zu brechen.
Die Zerstörung von Kulturstätten kann mit bis zu 30 Jahren Haft bestraft werden. Weil sich al-Mahdi aber während des Prozesses schuldig bekannt hat, fiel die Strafe mit 9 Jahren relativ mild aus.
Was noch wichtig wird.
Borussia Dortmund steht am Abend im zweiten Gruppenspiel der Champions League vor einer wohl schweren Aufgabe. Vor knapp 66.000 Zuschauern müssen sich die Dortmunder im ausverkauften Stadion dem Titelverteidiger und Rekordsieger Real Madrid stellen. Torhüter Roman Bürki und Trainer Thomas Tuchel gaben sich heute optimistisch.
Es wird eine unglaubliche Atmosphäre herrschen bei uns im Stadion.
Das wird natürlich unser Ziel sein, ihnen zu zeigen, dass wir hier zu Hause sind, dass wir die Punkte hier haben wollen und lassen wollen. Und ich denke, das werden wir auch so sehen auf dem Platz.
Zum Auftakt der Gruppenphase vor 2 Wochen hatte der BVB bei Legia Warschau mit 6:0 einen deutlichen Sieg errungen. Anpfiff gegen Real Madrid ist heute Abend um 20.45 Uhr.
Und sonst in der Welt?
Zwei Islands haben Streit.
Einmal Island, das Land, und Iceland, eine britische Supermarktkette. Die hat sich die Namensrechte beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum gesichert. Und die setzt die Supermarktkette auch durch. Selbst wenn auf einem isländischen Produkt steht, Made in Iceland, kann es schon Probleme geben. Das isländische Außenministerium will den Markeneintrag jetzt löschen lassen. In Pakistan, wo vor allem Muslime leben, gab es bis jetzt keine Ehegesetze für Hindus. Das soll sich ändern. Denn bisher leiden vor allem Hindu-Frauen darunter. Sie können keine Kinder adoptieren und haben keine Rechte, wenn sie sich von ihrem Ehemann trennen. Das neue Eherecht soll jetzt zum Beispiel dafür sorgen, dass Witwen wieder heiraten können und sich ihren Mann dann selbst aussuchen können. In Pakistan werden Christen und Hindus häufig von radikalen Muslimen verfolgt. Junge Frauen werden entführt und dazu gezwungen, zum Islam überzutreten. Nur knapp 2% der Pakistaner sind Hindus. Drei Stripperinnen aus New Orleans haben eine Klage dagegen eingereicht, dass es ein Mindestalter für sie gibt. In einem neuen Gesetz steht nämlich, dass Tänzerinnen in Stripclubs mindestens 21 Jahre alt sein müssen. Die Tänzerinnen sagen, dass das gegen die Verfassung ist, denn sie könnten dann ihre Persönlichkeit nicht mehr ausdrücken und das sei ein Verstoß gegen das Recht der freien Meinungsäußerung. Außerdem benachteilige das Gesetz Frauen, denn Stripperinnen sind nach der Regelung Tänzer, die Brüste und Hintern präsentieren. Das treffe ja auf die männlichen Stripper zwischen 18 und 21 nicht zu.
Wissensnachrichten.
Ja, oft hört man ja, Forschungsarbeit ist trocken und langweilig. Man sitzt im Labor rum, hantiert mit Reagenzgläsern und schreibt Versuchsprotokolle. Ganz anders war das bei zwei Forschern aus den USA. Deren Kollegen dürften ziemlich neidisch gewesen sein. Sie durften nämlich sage und schreibe 80 Mal in Disneyland Orlando Achterbahn fahren. Alles im Dienste der Wissenschaft natürlich. Tobias Jobke aus den Wissensnachrichten. Was haben die denn erforscht, den Zusammenhang zwischen Loopings und Herzrasen?
Ja, wäre auch spannend. Das Thema ist aber um einiges skurriler. Es ging darum, wie Achterbahnfahren gegen Nierensteine helfen kann. Das sind ja so Ablagerungen, die extrem wehtun können. Je größer die sind, desto schmerzhafter.
Und wie sind die Forscher jetzt auf die Idee gekommen, dass ausgerechnet Achterbahnfahrten gegen die Steine helfen?
Man weiß schon, dass ruckartige Bewegungen dazu beitragen können, die Steine zu lösen. Bei manchen Patienten hat Bungee-Jumping geholfen, bei anderen Trampolinspringen, bei wieder anderen hat ein kräftiges Niesen gereicht. Der Hauptautor der Studie, ein Urologe, der wurde hellhörig, als ihm mehrere seiner Patienten nach den Semesterferien erzählt haben, dass sie in Disneyland Orlando Achterbahn gefahren sind und sie danach ihren Nierenstein los waren. Ein Patient hat sogar erzählt, dass er dreimal gefahren ist und jedes Mal ein Stein abgewandert ist.
Okay, ich kann mir aber irgendwie doch noch nicht so ganz vorstellen, wie die Forscher das mit der Achterbahn ausprobiert haben. Haben die noch mehr Patienten mit Nierensteinen draufgesetzt?
Nicht ganz. Sie haben mit einem 3D-Drucker die Niere des Patienten nachgebildet, der auf der Big Thunder Mountain Railroad drei Steine losgeworden ist. Die Silikonniere haben sie dann mit dem Originalurin des Patienten gefüllt und drei unterschiedlich große Nierensteine in den Leitungsbahnen platziert. Damit sind sie dann auf die Achterbahn. Insgesamt 80 Fahrten haben sie gemacht. Kommentar des Urologen: Am Ende haben wir nur noch die Zähne zusammengebissen und uns gewünscht, dass es vorbeigeht.
Oh, dafür haben sich bei den Forschern bestimmt sämtliche Nierensteine gelöst. Aber jetzt mal im Ernst. Haben die Tests mit der Silikonniere wirklich geklappt?
Ja, die Forscher waren mit den Ergebnissen zufrieden, aber es kommt auf die Sitzposition an. Wenn die Forscher im Achterbahnwagen hinten saßen, dann haben sich die Nierensteine in fast 2/3 der Fälle gelöst. Wenn die Wissenschaftler mit dem Silikonmodell weiter vorne saßen, dann klappte es nur in weniger als ein Fünftel der Fälle. Die Forscher wollen die Experimente jetzt mit anderen Nierenmodellen auf anderen Achterbahnen vertiefen. Demnächst heißt es für sie dann also wieder Zähne zusammenbeißen.
Wenn ein Nierenstein dann aber besonders groß ist und in die Harnröhre wandert, ja, dann muss man womöglich ins Krankenhaus. Da lauern aber hartnäckige Keime. Häufig zumindest. Forscher haben jetzt ein Mittel gefunden, das helfen soll.
Und zwar Honig, aber nicht der vom Imker um die Ecke, sondern Manuka-Honig aus Australien und Neuseeland. Von dem war schon bekannt, dass er antibakteriell wirkt. Die Forscher haben ihn mit Wasser verdünnt und damit verschiedene Bakterienkolonien beschmiert und die auf einem Plastikuntergrund wachsen lassen. Ergebnis: Der Honig wirkt tatsächlich, der sorgt dafür, dass die Bakterien den Halt verlieren. Bei manchen hemmt der Manuka-Honig auch noch das Wachstum.
Noch ein weiteres Thema: Im Meer ist Plastikmüll ein riesiges Problem. Dazu gibt es eine neue Studie. Ergebnis: Nicht nur Plastiktüten tragen dazu bei, auch ein Haushaltsgerät, das viele vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben.
Ja, das ist die gute alte Waschmaschine. Laut der Studie könnten bei jedem Waschgang über 700.000 mikroskopisch kleine Plastikfasern in die Umwelt gelangen. Die britischen Forscher haben ein Jahr lang synthetische Materialien getestet, bei unterschiedlichen Wassertemperaturen mit unterschiedlichen Waschmitteln. Acryl war am schlimmsten. Das hat pro Waschgang fast 730.000 kleine Plastikpartikel freigesetzt. Das sind 5-mal so viele wie zum Beispiel bei gemischten Stoffen aus Polyester und Baumwolle.
Danke für die Infos, Tobias.
Wetter.
Nur in der Mitte und im Südwesten gibt es Regen. Im Rest der Republik ist es trocken. Morgen ist es verbreitet sonnig und trocken. Nur im Norden, da kann es regnen bei 18 bis 24 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.